Und an der Hochschule war immer so, das ist aktuell so. Das wird aktuell so gestaltet. Das war mal anders. Das wird in Zukunft auch wieder anders sein. Also es wurde immer dieses Gestaltende in der Gesellschaft, wurde immer in Fokus gestellt. Und das ist, glaube ich, eine so der größten Sachen, die ich gelernt habe. Welche Konventionen sind so geworden, weil sie uns wirklich dienlich sind und aus viel Erfahrung und weil sie wirklich Sinn machen? Und welche Konventionen schleppen wir eigentlich nur mit und dürfen auch mal hinterfragt werden? Genau, in dem Sinne habe ich schon die Hochschule auf jeden Fall als Ort erlebt, der einem beibringt, wieder selber Fragen zu stellen. Und es hilft mir heute als Unternehmerin enorm.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Mein Name ist Maike Schäbitz und ich präsentiere dir heute ein Gespräch mit Nancy Frese. Diese Folge fällt genauso wie die letzte Folge mit Carla Reuter so ein bisschen aus dem gewohnten Rahmen unseres Podcasts. Denn auch dieses Gespräch haben wir mal ursprünglich im Rahmen einer Videoproduktion mit der HFGG, der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz, aufgenommen. Wir wollen auch mit dieser Veröffentlichung über unseren Kanal die HFGG und ihr so wertvolles Wirken unterstützen. Die HFGG ist eine unabhängige Hochschule mit dem Fokus auf gesellschaftlichen Wandel, Nachhaltigkeit und soziale Innovation. Sie verbindet Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit gestalterischen Ansätzen und richtet sich an Menschen, die eine aktive Rolle in der Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt übernehmen möchten. Unser Gast Nancy ist Unternehmerin sowie ehemalige Studierende und Dozentin an der HFGG. Sie schildert uns in diesem Gespräch, wie eine zufällige oder ja, man könnte vielleicht auch sagen schicksalhafte Begegnung am Bahnhof sie an die HFGG geführt hat und was sie an diesem Ort mit den dort wirkenden Menschen über Vertrauen, Wirtschaft und Gestaltung gelernt hat und wie daraus ein lokales Unternehmen für Fair Fashion Kleidung entstanden ist, das ihre Vision einer dienlichen Ökonomie schon seit einigen Jahren in die Welt trägt. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo Nancy, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ja, richtig gerne.
Ich möchte heute gemeinsam mit dir so ein bisschen beleuchten, wie dich dein Weg an die HFGG geführt hat, was die Menschen dort, ihre Haltung, der Ort an sich, die Inhalte, was all das so in dir bewirkt hat und ja, was du seitdem in die Welt bringst. Was dein Herzensthema, dein Potenzial ist und wie du dem Flügel verteilst.
Große Frage.
Ja, genau. Und ja, bevor du zur HFGG gekommen bist, hast du bis 2018 in Freiburg Kunstgeschichte und BWL studiert. Und dann gab es diesen Wechsel an die HFGG. Und um auf diesen Moment so ein bisschen zu fokussieren, kannst du dich an Momente oder es ist ja eher ein Zeitraum, eine Zeitspanne, kannst du dich daran erinnern, wie dir klar wurde, ich suche was anderes. Das ist nicht stimmig mit mir. Und ja, kannst du beschreiben, vielleicht was diese Suchbewegung in dir ausgelöst hat, wie sich das angefühlt hat?
Ja, ich habe tatsächlich vorher schon gearbeitet. Also ich hatte mein Studium ein bisschen früher schon fertig und habe in der Schweiz ein Volontariat angefangen im Ausstellungsmanagement in Basel. Das heißt, ich bin immer gependelt von Freiburg nach Basel und habe dort ja eine Stelle bekommen, die man nicht so bekommt, wenn man nur einen Bachelor hat. Also die war auch ausgeschrieben für Master oder DoktorandInnen, aber diese Kombination, die ich hatte mit Wirtschaft und Kunstgeschichte, war halt für die super spannend, jemanden zu finden, der das Kunstbusiness irgendwie auch ökonomisch denkt. Nur ich habe mir darunter irgendwie was ganz anderes vorgestellt als mein damaliger Arbeitgeber. Also ich bin total dankbar für die Ausbildung. Ich habe dort wirklich High-Class gelernt zu organisieren, Budgets einzuhalten oder zu planen. Ich durfte wirklich in Europa rumreisen mit Kunstwerken und allem Möglichen. Also ich bin einmal mit einem Van Gogh über 3 Ländergrenzen gefahren. Also nicht selber, sondern mit einem begleiteten Schutztransport und so Sachen. Also es war wirklich, wirklich toll und auch privilegiert, diese Ausbildung zu machen. Aber am Ende war die Frage immer, wie machen wir möglichst viel Geld mit der Kunst, die wir ausstellen? Und mein Ansporn war aber damals eigentlich, wie können wir diese Kunst möglichst vielen Menschen ja nahe bringen oder auch möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, diese Kunst zu sehen und zu verstehen oder vielleicht einen Zugang dazu zu finden. Ja, und das gab schon immer mal wieder diese Idee, aber das waren eher Randideen, auch in dem Museum, wo ich gelernt habe. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, irgendwie findet meine Familie und mein Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, gar nicht statt in dieser Welt und in dieser Bubble, in der ich da gearbeitet habe. Das fand ich irgendwie erschreckend. Also sei es der Museumseintritt, der irgendwie super hoch war, der schon abgeschreckt hätte, noch die Art der Vermittlung. Also ich habe einfach gemerkt, ich mache gerade einen Job für eine Zielgruppe, mit der ich gar nicht aufgewachsen bin. Und das war mein Moment, wo ich gemerkt habe, das will ich eigentlich nicht machen. Und dann muss ich ehrlich sagen, habe ich die Kunst auch nicht so sehr geliebt, um zu sagen, dann gehe ich woanders rein. Und habe schon schnell gemerkt, ich fieber schon für ökonomische Strukturen, für Versorgung, für Bereitstellung. Also mir geht es eher darum, dass möglichst viele Menschen möglichst guten Zugang haben. Ja, und dann habe ich irgendwie entschieden, es muss nochmal was anderes her und bin dann zufällig tatsächlich über einen Freund auf diesen Master aufmerksam geworden. Also es war völlig verrückt. Ich habe den in Freiburg getroffen, als ich aus dem Zug gestiegen bin. Und der ist mir irgendwie entgegengekommen auf meinem Heimweg und hat mir erzählt, dass er sich jetzt bei der Hochschule beworben hat und das voll toll findet und so. Und habe so eine halbe Stunde geredet und ich habe danach gedacht, hey, das ist genau das, was ich jetzt suche. Was kann doch gar nicht sein. Und habe mich dann auch beworben. Zwar, es wird mir wirklich zugeflogen. Total spannend. Ja.
Wahnsinn.
Ja. Es war echt Schicksal.
Ja.
Und das ist tatsächlich jetzt auch über das Studium. Also ich kannte ihn vorher schon, aber auch ein sehr guter Freund von mir geworden. Und das ist echt toll, wie uns das so verbunden hat auch.
Ja. Du hast davor deine Energie halt viel für etwas eingesetzt, wo zu dem ganz viele Menschen gar keinen Zugang hatten, was auf eine Art sehr elitär vielleicht war.
Ja.
Spannend. Ich habe ja gerade hier schon mit Carla gesessen und dass ihr beide über einen menschlichen Kontakt von Menschen, die sich schon beworben hatten oder da schon in Carlas Fall studiert haben, also dass ihr gar nicht über eine Suchbewegung, Internet oder irgendwie anders an der Hochschule gelandet seid, sondern wirklich genau im richtigen Moment euch die Schlüsselperson begegnet ist, die euch dahin geleitet hat. Das ist ja sehr spannend.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube, ich auch in der Online-Suche, ich weiß auch nicht, ob ich es dann gewählt hätte, weil mich, also ich habe einfach nicht so ein, also meine Familie hat einfach nicht so viel Kapital, nicht so viel Geld. Und ich musste schon mein ganzes Studium vorher selbst finanzieren. Und ich glaube, dieser Anteil, dass das Studium privat war und ist, damals war es noch ein bisschen schwieriger, auch mit Stipendien und so. Ich hätte mich das nicht getraut. Es hätte mich zu sehr abgeschreckt. Und deshalb bin ich ganz froh, dass ich so überzeugt wurde von jemandem, weil ich dann gemerkt habe, nee, vielleicht ist das ja auch ein Ort, an den ich hingehöre, obwohl es halt privat ist. Und man das selber zahlen muss und dann darüber erst den Weg gegangen und zu gucken, wie kann ich mir das dann finanzieren.
Mhm.
Ich glaube, das sollte dann auch so sein, weil ich wünsche diese Bildung eigentlich wirklich jedem und jede Person sollte irgendwie Zugang dazu haben. Und gleichzeitig gibt es halt diese Eintrittsbarrieren vermeintlich und man kriegt es auf jeden Fall schon hin. Und ich habe es auch hingekriegt und ich bin froh, dass ich das investiert habe, wirklich. Aber ich wünsche, man könnte auf die Webseite gehen und das wäre kein Thema.
Mhm. Ja, dass da zumindest jetzt auch in deinem Fall so der finanzielle Aspekt gar nicht im Vordergrund der Entscheidung steht, ja, in dem Moment, wo du diesem Freund begegnet bist.
Ja.
Sondern wirklich erstmal so dieses innere Abgleichen, wow, das passt zu mir.
Voll.
Ja.
Ja.
Und erinnerst du dich dann an die Momente, wo du das erste Mal an die Hochschule gekommen bist? Also du hast diesen Freund getroffen, hast dann darüber den Entschluss gefasst, vermutlich vielleicht mal den Ort zu besuchen, zu einem Tag der offenen Tür vielleicht zu gehen.
Mhm.
Was hat dich dann in dieser Begegnung vielleicht nochmal darin bestärkt, ja, das ist der Ort, der stimmig ist mit dem, was in mir lebendig ist?
Mhm. Ja, also ich bin das erste Mal hingefahren und habe mir ein Seminar dort angeschaut und gleichzeitig hatte ich halt dieses Gespräch mit Silja Graupe, Bewerbungsgespräch, und musste halt natürlich auch meine Motivation darlegen, warum ich das machen möchte. Damals war ich noch gar nicht so klar, was ich genau mit dem Studium will. Ich wusste nur, dass mich das total interessiert und hatte auch immer noch diese Kunstperspektive irgendwie drin und wollte irgendwie immer noch verstehen, wie der Kunstmarkt und überhaupt Kunst und ein Markt an sich miteinander funktionieren. Das war das, was ich am Anfang gedacht habe. Und durch das Gespräch irgendwie habe ich schon relativ schnell gemerkt, nee, das ist das, wo ich glaube, dass mich das interessiert. Aber eigentlich liegt da drüber eine viel größere Ebene. Und das war schon irgendwie total spannend beim allerersten Gespräch, dass ich irgendwie nicht überzeugen musste, das ist mein Thema und damit will ich rein, sondern ja, dass da jemand zugehört hat und mir schon im ersten Gespräch geholfen hat, wirklich meine Interessen rauszufinden und Fragen zu stellen. Das fand ich schon ziemlich cool. Also ich bin da irgendwie rausgegangen und habe gedacht, ich musste jetzt nicht mit einem Konzept überzeugen, sondern mit meiner Neugier. Ja. Und die hatte ich halt. Und das war irgendwie echt toll. Und ja, dann ist man da halt in diesem Studihaus. Das war ja damals auch alles noch ein bisschen anders als heute. Als ich angefangen habe zu studieren, haben wir auf diesem selbstversorgten Haus auf dem Berg gewohnt. Das klingt immer total hippie-mäßig. Das war es auch ein bisschen, aber es war total schön. Und ja, irgendwie mit Menschen zusammenzukommen, die alle diese Grundneugier hatten. Also das fand ich halt mega beeindruckend. Also alle waren neugierig und alle wollten irgendwas gestalten. Und ich habe das Gefühl gehabt, man konnte mit jeder Person irgendwie reden und es hat irgendwie schon mal vom Grundinteresse gepasst. Das hat mich schon ziemlich überzeugt, weil ich bin eine sehr neugierige Person. Ich habe immer schon aktivistisch sehr viel gemacht, Vereine gegründet, Initiativen, Aktionen gemacht. Und ich habe selten Leute gefunden, die das auch so sehr gelebt haben, sondern immer Menschen, die das mitsupportet haben und mitgegangen sind und mitgelaufen sind, was ja total wichtig ist. Und da war ich umgeben von Leuten, wo ich das Gefühl hatte, die haben alle voll Interesse, irgendwas in die Welt zu bringen.
Mhm.
Aber ohne, dass es ein Druck war. Es war jetzt kein Konkurrenzding oder so, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal hat mich das auch ein bisschen im Nachhinein erleichtert, auch mal stillzustehen und zu sagen, boah, ich weiß, es gibt so viele Leute, die Tolles in die Welt bringen, ich muss jetzt nicht. So, also irgendwie hat mich das auch ein bisschen beruhigt, ja.
Entlastet.
Genau. Entlastet, ja.
Ja. Ja, und gleichzeitig halt dieses gemeinsame Energiefeld, wo vielleicht weniger, das geht doch nicht oder so, sondern mehr, eh ausprobieren, lass es uns tun und wo eine Vision und gemeinsame Werte einen dahin tragen.
Ja, und ich denke, gerade das Pragmatische erlebt man heute dann noch viel mehr an der Hochschule. Also das hat sich auch gewandelt, dass das immer mehr wichtig wurde in meinen Augen. Also ich doziere ja selber jetzt dort ein Fach im Semester, im Bachelor. Und ich merke so, dass dieser Bezug zur Praxis, das Machen, das Herangehen, das Ausprobieren halt so ein wichtiger Fokus geworden ist. Das war damals noch unser Antrieb von Studierenden. Aber jetzt hat die Hochschule irgendwie noch viel mehr verstanden. Das braucht's halt auch im Lehrplan und das feiere ich total, weil ja, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Studierende, die irgendwie im Elfenbeinturm sitzen und sich Theorien überlegen, wie man die Gesellschaft mitgestalten kann, ohne in ihr tätig zu sein oder ohne sie zu gestalten. Das ist, glaube ich, echt total wichtig, dass wir davon wegkommen, dass die einen die Theorie schreiben und die anderen es ausführen, sondern dass wir in Wechselwirkung daran arbeiten. Ja,
ja, dass die linke Hand weiß, was die rechte tut und beide zusammenarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und was ich auch cool fand, als erstmal da war, ich hatte nämlich auch Angst, dass es so ein bisschen ein kleiner Hippie-Verein ist. Aber waren so unterschiedliche Leute auch in unserem Jahrgang dann, als ich dann wirklich so die erste Woche hatte. Also ich bin selber total pragmatisch und ja, hatte auch schon Berufserfahrung und habe mein Studium selber finanziert durch Arbeit in der Pflege und all so Sachen. Und da waren andere Leute, die auch solche Geschichten hinter sich hatten, die auch sehr früh selbstständig sein mussten. Und dann gab es Menschen, die haben Jura vorher studiert, wie Carla oder Verkehrswissenschaften, also so ganz unterschiedliche Themen. Mhm. Und irgendwie hatten alle so einen anderen, ja, haben anderen so einen anderen Blick mit reingebracht. Und es war nicht so eine homogene. Es war nicht so eine homogene Suppe irgendwie von Leuten, die alle schon immer das Gleiche gedacht haben und jetzt halt im Master weiterdenken zusammen. Ja. Sondern es war so, alle haben irgendwie völlig was anderes vorher gemacht und sich geprägt und jetzt kommt es alles zusammen bei uns im Master und wird weitergedacht. Und ja, das fand ich total entspannt.
Das klingt total bereichernd.
Ja, das war wirklich bereichernd. Ja,
ja, da habe ich mich schon oft bei erlebt in anderen Kontexten so, okay, den Gedanken habe ich noch nie gedacht. Danke, so konnte ich noch nicht denken. Genau, da kommen echt ganz schöne neue Sachen zustande.
Ja, voll.
Ja. Die HFGG versteht sich als gelebte Utopie, in der man auf Augenhöhe lernt, ermutigt wird, Potenziale zu entfalten. Hast du das so erlebt?
Ja, also ich habe auf jeden Fall diesen utopischen Anspruchsgedanken auf jeden Fall erlebt. Und dieses Ermutigen, dieses nicht in so eine Richtung drängen. Also ich würde es so beschreiben, man bekommt das Handwerk mit, zu verstehen, wie Gesellschaft funktioniert und wie Gesellschaft aufgebaut ist. Und gleichzeitig bekommt man immer wieder den Input, dass all das gestaltbar ist. Und das fand ich sehr motivierend und auch sehr inspirierend. Sonst ist es ja oft in der Lehre so, dass man beigebracht bekommt, das ist so, lern das auswendig und fertig. Und an der Hochschule war immer so, das ist aktuell so, das wird aktuell so gestaltet, das war mal anders, das wird in Zukunft auch wieder anders sein. Also es wurde immer dieses Gestaltende in der Gesellschaft wurde immer in Fokus gestellt. Mhm. Und das wurde natürlich auch bewertet im Hinblick auf, wie dient das unserem Planeten oder uns als Gesellschaft. Aber es war nie etwas, was man auswendig gelernt hat und dann wiedergeben musste, weil es jetzt der Status quo ist, sondern man hat eher gelernt, das zu interpretieren und sich auch zu fragen, wo sind die Hebel, wenn ich das verändern möchte? Oder auch, was sollte so bleiben, weil es uns aktuell dienlich ist? Also dieser Mix aus, und das ist, glaube ich, eine so der größten Sachen, die ich gelernt habe, welche Konventionen sind so geworden, weil sie uns wirklich dienlich sind und aus viel Erfahrung und weil sie wirklich Sinn machen und welche Konventionen schleppen wir eigentlich nur mit und dürfen auch mal hinterfragt werden. Mhm. Genau, in dem Sinne habe ich schon die Hochschule auf jeden Fall als Ort erlebt, der einem beibringt, wieder selber Fragen zu stellen. Mhm. Und es hilft mir heute als Unternehmerin enorm. Also ich habe mit Carla ja ein Unternehmen gegründet, ein Fair Fashion Label und eine eigene Werkstatt dazu, in der wir SchneiderInnen beschäftigen. Und also diese Frage nach, was sind Konventionen, die wir weiterführen wollen und was sind Konventionen, die gar nicht zu uns passen oder zu diesem Vorhaben, die leitet uns total in der Art, wie wir das Unternehmen aufbauen. Und die macht mich so frei im Gestalten als Unternehmerin, dass ich voll oft denke, okay, es gibt rechtliche Rahmenbedingungen, die grenzen uns ein, aber ich kann so viel im Unternehmen gestalten oder wir können so viel gestalten, dass ich wirklich das Gefühl habe, also ich denke manchmal so, boah, als Ökonomin kann ich voll kreativ sein. So, mhm. Also ich liebe das, ökonomisch zu arbeiten und darin so kreativ zu sein. So. Also ich, dieses Gestalten ist, das habe ich daraus gelernt, aus dem Befähigen, gestalterisch zu denken und kann es heute im Alltag einbringen und merke, dass ich da auch einen Vorteil habe gegenüber anderen UnternehmerInnen, die sich oft schnell in einem Zwang fühlen, wo wir hingehen und sagen, naja, dann machen wir es vielleicht so oder so oder wir probieren es mal so aus. Mhm. Ja, mhm. Genau.
Ja. Ja, überhaupt diese Freiheit wieder zu haben und dieses, das macht man so. oder das muss man so machen, das loslassen zu können und komplett neue Lösungen zu finden. Magst du vielleicht an der Stelle noch, kannst du so vielleicht relativ kurz ein paar Beispiele aus eurem Unternehmen bringen, mhm. wo du sagen würdest, da haben wir uns die Freiheit genommen, das mal deutlich anders zu gestalten.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt bei uns im Unternehmen auch Dinge, die wir tatsächlich aus der Hochschule übernommen haben oder aus der mhm. Erfahrung des Studiums dort. Das sind einmal unsere Preisgestaltung. Also für uns war es von Anfang an überhaupt gar nicht die Idee, für ein Produkt einen Preis zu haben und der ist starr, sondern wir haben ein solidarisches Preismodell für unsere Kleidung, weil wir eben möchten, dass die Kleidung nicht für eine gewisse Bubble gemacht ist, die sich sowieso Fair Fashion leisten kann oder deutsches Handwerk leisten kann, sondern wir möchten ja in die breite Masse, um wirklich ja was zu verändern und den Bezug zu Kleidung wieder neu zu denken. Und wir hatten im Studium das Haus, in dem wir gewohnt haben und das Essen dort, alles solidarisch halt organisiert. Also das hieß, es gab schon so Grundbeträge und Ideen, aber man konnte auch mehr geben und man konnte auch weniger geben. Das hat dort richtig, richtig gut funktioniert, weil wir uns aber auch kritisch mit Geld auseinandergesetzt haben. Also wir haben uns hingesetzt und haben uns gefragt, wie prägt Geld ein? Was bedeutet Geld eigentlich? Wer hat Geld? Wer hat vermeintlich kein Geld? Was bedeutet eigentlich arm sein oder auch nicht? Wir haben uns einfach ganz viele Fragen gestellt und dann am Ende rausgefunden, dass es so willkürlich ist und oft so, so wenig mit den Menschen zu tun haben, wie viele Geldressourcen sie haben. Und dass es, wenn man einmal über Geld gesprochen hat, ein großes Vertrauen gibt, einfach auch in den Austausch zu gehen. Also einmal gibt es ein großes Vertrauen darin, Geld zu geben, wenn man was übrig hat und zu sagen, ich vertraue total den Leuten, die das verteilen. Das erleben wir auch. Unsere Kundinnen geben mehr beim Einkauf, als sie müssten. Und wir verteilen das um und sie vertrauen uns da. Viel schwerer ist es, und das war auch im Studium schon so, den, für den die geringeren Preise da sind, ja, wirklich klar zu machen, die sind für dich. Nimm das ruhig an. Also es ist gedacht, dass du weniger zahlen musst, weil das immer so eine Scham hat. Und das kannte ich aber aus dem Studium schon. Und deshalb kannte ich jetzt zum Beispiel im Marketing oder Art, wie wir diese Preise gestalten, kann ich da anders drauf eingehen. Und genau, deshalb ist diese Preisgestaltung auf jeden Fall was, was wir anders machen. Und ja, ich würde sagen, die ganze Art, in der Gruppe Arbeit zu gestalten. Also wir haben in unserer Werkstatt sehr viel New Work, würde man jetzt mal sagen. Was eigentlich am Ende darauf basiert, dass wir den Menschen, die in der Produktion arbeiten, vertrauen, dass die als Gruppe, weil die da auch Lust drauf haben, also das ist natürlich super, super wichtig, also nichts drauflegen, sondern Leute müssen Lust darauf haben, aber die organisieren halt ihre Produktion selber. Und da haben wir am Ende als Gründerin nichts mit zu reden, weil wir sitzen nicht da und produzieren. Und ja, da auch zu lernen, dass wenn man Vertrauen und Verantwortung abgibt, dass ja, da was eigentlich total Schönes und Wichtiges raus entsteht. Das habe ich jetzt so in der Produktion auch noch nicht so oft erlebt. Mhm. Würde ich sagen, das sind ja so zwei kleine Teile. Und ja, ich glaube wirklich einfach dieses Ausprobieren und sich trauen. Wir haben zum Beispiel auch Bedarfsurlaub und es gibt es jetzt 4 Jahre und es gibt Mindesturlaub, aber man kann auch mehr Urlaub nehmen, wenn der Bedarf da ist. Wenn man es braucht und wenn man vor allem nicht krank ist. Also, ne, also wir möchten irgendwie verhindern, dass Leute sich krank schreiben lassen, weil sie das Gefühl haben, ich brauche eigentlich nur einen Tag, an dem ich Quality Time habe und weil ich erschöpft bin. Mhm. Und wir ermöglichen das, weil wir sagen, wenn das Team sagt, das passt, wir kriegen das alles hin, dann macht das, dann kann man sich zusätzliche Urlaubstage nehmen. Und das funktioniert eben auch total gut. Ohne dass wir jetzt irgendwie in der Produktivität absinken, überhaupt nicht. Also ich würde sogar sagen, wir sind da produktiver als andere, wenn wir so arbeiten. Aber das sind halt auch Sachen, Bedarfsurlaub oder Bedarfsgehälter. Ja, da denkt man erst drüber nach, weil man halt kritisch über Zeit nachgedacht hat, über Geld nachgedacht hat, halt diese ganzen kapitalistischen Narrative. Das ja. bringt man dann ein.
Oh, schön. Also wie ich mir dann auch vorstelle, wie so ein allein für eure Mitarbeitenden wie auch dann der Ort, den ihr geschaffen habt, vielleicht auch für diese Menschen vielleicht eine neue Erfahrung ist, dass ihr als Geschäftsführerin ihnen so begegnet, dieses Vertrauen aussprecht, diese Themen überhaupt ranbringt. Das verändert ja auch all die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ja. Also ihr tragt das dann ja an der Stelle auch wieder weiter in die Gesellschaft.
Ja, absolut. Und das braucht, und dann eben auch zu wissen, dass jeder Prozess Betrachtung braucht und Evaluation und dass nichts von heute auf morgen funktioniert und dass Dinge immer wiederkehren. Das sind zum Beispiel auch Dinge, die wir gelernt haben im Studium, indem wir halt auf die Wirtschaft geguckt haben oder wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Und das sind auch wieder so Perspektiven, die man da reinbringt, dass man dann auch nicht zu ungeduldig wird, wenn Dinge nicht sofort funktionieren, sondern sich eher fragt, woran fehlt's halt gerade. Ja, also ich würde sagen, wenn man Lust hat, gesunde Orte zu bauen, ist das Studium auf jeden Fall genau das Richtige. Aber ja, es ist natürlich Pionierarbeit. Und genauso wie diese Studiengänge eigentlich in meinen Augen genau das sind, wie wir Wirtschaft lernen sollten, gibt es noch nicht so viel davon. Und bis wir unsere Gesellschaft dahin gebracht haben, dass das normal ist, wird es halt noch ein bisschen dauern. Und ich freue mich aber, dass ich jetzt irgendwie da stehe und so viel mitgestalten darf und so viel in die Welt bringen kann, was es einfach noch nicht gibt. So.
Ja.
Also ich möchte irgendwann, dass meine Enkelkinder sagen so, oh, Ökonomie ist halt das coolste Studium, weil man kann so viel gestalten und so. Also dass das wieder die Idee von Ökonomie wird. So kreativ zu gestalten, mit wenig viel zu versorgen. So, das ist mein Wunsch. Wenn ich da drauf gucken kann in 40 Jahren, dann habe ich auf jeden Fall einen richtigen Einfluss gehabt.
Oh, schön. Eine schöne Vision. Du hast eben auch schon viel über den Einfluss von Mitstudierenden auf dich gesprochen, wie das Studiehaus dich geprägt hat, das Miteinander, das auch völlig diverse Miteinander. Welche Rolle haben für dich noch weitere Mentoren und vor allem DozentInnen gespielt in deiner Studierendenzeit dort? Also wie haben sie dich auch vielleicht unterstützt, herausfordernde Prozesse zu meistern, dir Impulse zu geben oder dir den Rücken zu stärken?
Hm. Also wenn ich an meine Dozierenden denke, dann habe ich wirklich eine ganz große Dankbarkeit irgendwie. Gar nicht, weil die irgendwie immer total da waren und alles gecheckt haben, sondern weil die einen Ort gebaut haben, der so wichtig ist und für mich so wichtig war und mir da drin so Vorbilder waren. Also das erstmal eine Vision zu haben, an die zu glauben, die umzusetzen, über so prekäre Situationen hinaus auch. Wenn man etwas gründet und sei es eine Hochschule oder eine Firma, dann ist es nie am Anfang einfach. Und ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre raus aus dem Studium. Und damals war es halt auch wirklich, war es so die Anfangsphase. Und ich habe eine ganz tolle Bildung bekommen, aber vor allem halt auch ganz, ganz tolle Vorbilder darin. Heute ist das alles, würde ich sagen, viel institutionalisierter und das freut mich auch total für die Studierenden. Und dieser Gestaltungsgeist ist immer noch da. Die Dozierenden sind immer noch ein Vorbild in dem, was sie in die Welt bringen. Können da aber heute, glaube ich, ganz anders betreuen als zu unserer Zeit noch. Was ich aber gar nicht übel nehme. Also wirklich gar nicht so. Das für mich ist das. Ich verstehe heute total, warum das so war und es ist für mich total okay. Und wenn ich an Menschen denke wie Silja Graupe, dann macht mich das auch emotional, weil die wirklich, ich glaube, da ist Carla ähnlich drauf, so, das war irgendwie so eine der wenigen Frauen, die ich so in meinem Leben als Vorbilder habe, die so groß gedacht haben, aber nicht, weil ich keine Frauen kannte, die groß gedacht haben, sondern die irgendwie sich durchgesetzt haben gegen all diese patriarchalen Strukturen und wirklich was machen konnten. So, ich fand sie einfach total beeindruckend. Also so eine Frau in dieser Position, die sowas geschaffen hat, die dann in einem Bereich wie Wirtschaftswissenschaften, der so männlich geprägt ist, den ich aus meinem Studium vorher total männlich kannte, keine einzige Dozentin gehabt, also halt so im Tutoriat und wie mit so einem anderen Blick auf dieses Fach geschaut hat, was für mich viel mehr Sinn gemacht hat. Und das hat mich irgendwie total total beeindruckt. Und gleichzeitig die Erfahrung zu machen, ich habe noch bei Walter Oetsch gelernt, der ist ja jetzt nicht mehr an der Hochschule, ist in Rente gegangen, wohlverdient. Und Walter Oetsch, ich weiß noch, ich hatte ein Seminar bei ihm, das allererste, und ist ja schon auch ein Mann älteren Semesters, und ich war wirklich voreingenommen, weil meine Erfahrung mit Männern älteren Semesters in der Wirtschaftswissenschaften war keine gute. Im Sinne von, ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Fragen und Interessen irgendwie da waren oder dass es irgendwie wichtig wäre, wie ich darauf schaue. Und er hat als allererstes gesagt so, ja, ich doziere hier, weil ich natürlich einen Wissensvorsprung habe. Ich beschäftige mich seit etlichen Jahren mit diesen Themen und deshalb bin ich hier und kann euch natürlich was mitgeben. Aber ich bin jederzeit und alle 5 Minuten bereit, meine Meinung zu ändern, wenn ihr ein gutes Argument habt. Und da saß ich da und dachte so, das kann jetzt einfach nicht sein. Wie cool ist das denn bitte? Und es hat mich so geöffnet für mich, da drin zu sitzen und ja, meine Gedanken zu teilen. Das fand ich irgendwie so cool. Und gerade als Arbeiterkind, so erste Kind in der Familie, die überhaupt irgendwie in akademischen Kreisen unterwegs war, hatte ich immer das Gefühl, ich bin irgendwo falsch oder irgendwie merkt gleich jemand, dass ich gar nicht hier zugehöre. Und dann ihn zu haben, der so sagt, so, nee, dein Argument kann mich überzeugen und ich bin me. Und er ist total akademisch und hat was weiß ich wie viele Doktor. Das fand ich so cool.
Ja.
Ja, und das fand ich sehr prägend.
Mhm. Und du hast dann ja offensichtlich auch erlebt, dass er dem hat Taten folgen lassen.
Also ja,
er hat
auf
das
jeden
nicht,
Fall.
Er hat das nicht am Anfang einfach nur erstmal gesagt, sondern ja. Das war wirklich seine Haltung euch gegenüber.
Ja, absolut. Und das hat natürlich auch den Unterricht toll gemacht. Und auch so Sachen wie, er hat das manchmal einfach gesagt, wenn wir dann diskutiert haben und es war so ein Thema. Und manchmal gibt es einfach so viele Perspektiven auf was und es gibt nicht die eine Richtung und es ist so wichtig, alle Perspektiven zu kennen. Und dann hat er immer gesagt, nobody knows. Und das fand ich halt auch wieder so, nicht diesen Wissensanspruch, das ist aber das Richtige, sondern hat er einfach immer gesagt, nobody knows. Und das war irgendwie, ja, toll. Und wer mich aber auch total geprägt hat, war Lars Hochmann, so, also jemand, der Betriebswirtschaft so denkt und so ein vermeintlich trockenes Fach irgendwie so modern denkt, so Mikroökonomie völlig neu versteht. Also wie du schon gesagt hast, ne, was hat es eigentlich für einen Einfluss, wenn ich als Gründerin, als Geschäftsführerin in meinem Team ermögliche, dass alle mit ihren Stärken selber reingehen und Verantwortung übernehmen können. Und was hat das nicht nur für einen Einfluss im Unternehmen, sondern was kriegen die für eine Stärke mit und was geben die Person dann auch weiter außerhalb vom Unternehmen? Also wirklich dieser Schmetterlingsschlag. Und das hat mir total wieder Mut gemacht, dass ich gar nicht die großen Projekte brauche, sondern wirklich Lust habe, mit den Menschen in kleineren Projekten zu arbeiten und wie wirksam das halt ist. Ne? Ja. Nee, war schon cool.
Ja, schön. Toll. Toll.
Und ich muss auch sagen, heute bin ich auch manchmal so, also mittlerweile ist ja die Hochschule ein bisschen älter und auch die Namen sind, ja, sag ich jetzt mal, in der Szene ein bisschen bekannter. Und wenn ich dann so sagen kann, ja, ich habe heute bei denen gelernt, so, dann ist auch immer, wow, was und cool und so. Und dann bin ich manchmal schon ein bisschen stolz, ja. Dass ich halt solche LehrerInnen hatte, ja.
Ja, oh, schön. Das ist einfach schön, sich in diesem Geist so aufgehoben zu fühlen und wirklich sagen, wow, was für Schultern, auf denen ich da stand oder die mich halt mitgetragen und geprägt haben und immer wieder ja so das, was gesagt wird, dass diese Beziehung auf Augenhöhe gelebt wird, dass das wirklich passiert ist. Mhm. Wie oft wird das gesagt und es passiert nicht?
Ja.
Ja, wow, wie schön. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, du bist ja mittlerweile auch als Dozierende an der HFGG tätig. Wie erlebst du dort selbst deine Rolle als Ermöglicherin, eben jetzt auch als eine von denen, wo vielleicht später mal ehemalige Studierende sagen, oh, ich habe mit Nancy Frese was gemacht, war eine Dozentin von mir. Mhm. Und ja, was sind vielleicht dann auch so die Qualitäten, die du einbringst? Das, was du vorhin schon sagtest, so der Bezug zur Praxis, das Pragmatische.
Ja. Also erstmal hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal in einer Hochschule doziere. Das war gar kein Bild, was ich hatte, weil ich dafür gar keine Vorbilder in meiner Familie oder irgendwas hatte.
Mhm.
Umso dankbarer bin ich, dass das, was ich gemacht habe nach dem Studium und mein Abschluss und meine Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, so ernst genommen wurden an der Hochschule und dann einfach die Anfrage kam, so, wir brauchen jemanden wie dich hier. Und da war ich schon so, krass, okay. Mhm. Also diese Wertschätzung gegen dem, was ich da aufbaue und an Erfahrung auch mitbringe, fand ich irgendwie total schön. Hätte ich im Akademischen nie gedacht, dass ich da jemanden auffalle. Mhm. Und merke aber auch tatsächlich, dass das, was ich reinbringe, ganz, ganz wertvoll ist für die Studierenden. Und das kriege ich auch als Feedback, nämlich mit den Studierenden über transformatives UnternehmerInnentum zu sprechen und darin immer wieder, wie du schon sagst, die Praxis reinzubringen und immer wieder zu sagen, es gibt Ideale, es gibt Wege da, wo wir hinwollen. Was ist jetzt gerade umsetzbar? Was brauchen wir jetzt, um das Ideal umzusetzen? Was sind die Rahmenbedingungen? Was ist Kultur? Wir sprechen ganz viel darüber, dass Unternehmen auch kulturelle Orte sind, die sich aufbauen kulturell, die kulturell geprägt sind, dass es immer eine Diskrepanz gibt zwischen der Rahmenbedingung und etwas, was wir mal niedergeschrieben haben oder uns wünschen fürs Unternehmen und das, was im Alltag gelebt wird. Mhm. Genau, der Punkt von was wird versprochen und was wird wirklich eingehalten. Und erstmal darin zu unterscheiden, das möchte ich den Studierenden beibringen, damit kein Frust aufkommt, sondern dass auch immer in diesem Unterscheiden genau spürbar ist, wo ist denn hier der Gestaltungsmoment? Und aber nicht nur aus ArbeitnehmerInnenperspektive, sondern auch aus Perspektive von Menschen, die etwas gründen und in die Welt bringen. Ja, für beide Seiten einfach Verständnis zu haben, weil wir ja heutzutage leider immer noch in dem Rechtskonstrukt leben, dass eine Firma Privateigentum ist, also im größten Teil, sei denn wir haben eine Genossenschaft. Und dass das natürlich einfach rechtliche Verbindlichkeiten mit sich bringt. Haftungsfragen und so ganz konkret dran zu gehen und zu sagen, das gibt es, das ist Realität. Und aus der Realität raus handeln Menschen. Und wie können wir in diesem Realitätsrahmen irgendwie ein gutes Miteinander schaffen? Mhm. Also da sind die Studierenden auch immer so, boah, das ist hier so praktisch gerade. Das ist wirklich so hands-on am Alltag so und sind total dankbar, dass ich denen das auch einfach zutraue, sich über so große Sachen Fragen zu stellen und nicht nur, dass wir die ganze Zeit so metamäßig rumschwirren und uns Unternehmen als soziologische Teile einer Gesellschaft angucken, sondern dass ich halt wirklich mit denen reingehe und sage, das frage ich mich jeden Tag, was denkt ihr dazu? Und ja, ich liebe das wirklich sehr, also Theorie und Praxis zu verbinden und da auch ein Teil von zu sein und habe da auch echt total Lust drauf, ja.
Ach, schön, ist schön. Du hast es vorhin auch schon erwähnt und wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Du hast gemeinsam mit Carla Reuter 2021, habt ihr gemeinsam das Fair Fashion Label Octopulli gegründet. Und wie ist es zu Octopulli gekommen? Und welche deiner Potenziale, würdest du sagen, verwirklichst du ganz konkret an diesem Ort?
Also zu Octopulli ist es gekommen mit dem Gedanken halt, und das ist jetzt ganz witzig, weil wir wollten nie ein Unternehmen richtig gründen. Und trotzdem war der erste Gedanke, unternehmerisch zu sein. Und das ist zum Beispiel auch wieder so eine Prägung. Das hat Lars Hochmann uns beigebracht oder uns irgendwie so mitgegeben, dass ja alles, was wir tun und in die Welt bringen, erstmal unternehmerisch ist. Und dass es halt nicht in der GmbH enden muss, sondern dass die Unternehmung, das Vorangehen, das Tun, das Unternehmerische ist und der Antrieb. Und wir hatten damals die Situation, dass der Brand in Moria war, also einem Lager für Menschen auf der Flucht in Griechenland. Und das hat uns total betroffen gemacht. Und es war Corona und irgendwie stand alles still. Und wir wollten unbedingt irgendwas tun, um dieser Situation, also um den Menschen dort irgendwie Ressourcen zu geben, mit denen sie arbeiten können. Und wir hatten aber jetzt beide, weil wir Studierende waren, auch nicht wirklich Geld auf dem Konto, dass wir jetzt einfach so spenden konnten. Und dann hatten wir überlegt, wie wäre es denn, wenn wir, also wir haben beide immer super gerne genäht. Das war unser gemeinsamer Ausgleich so zum Studium. Und ich hatte halt gerade einen Pullover entwickelt, der ein bisschen mitwächst, weil mein Neffe geboren wurde und so. Und dann haben wir gedacht, wie wäre es dann, wenn wir einfach mal ein paar davon nähen, wir geben dem ganzen Kind einen Namen und dann machen wir das alle 2-3 Monate und das Geld spenden wir einfach regelmäßig an Sea-Watch, also eine Organisation, die Menschen auf der Flucht Hilfe leistet. Und dann haben wir so ein kleines Projekt und dann können wir das machen. Genau, das war eigentlich der Startschuss zu Octopulli. Haben uns auch dann den Namen überlegt und alles. Ja, und dann haben wir irgendwie relativ schnell gemerkt, wir haben total Motivation, das zu machen, aber vor allem die Menschen da draußen haben total Interesse an diesem Produkt und an der Art, wie wir auch da rangehen. Dann haben wir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir nicht jetzt alle paar Monate ein bisschen was spenden, sondern wenn wir größer sind und die noch ganz anders supporten können, dann habe ich vor allem gemerkt, und das ist, glaube ich, das, was du meintest, so die Potenziale darin zu erkennen, weil ich habe nie gedacht, dass ich Unternehmerin werde, wirklich, also so wie ich nie gedacht habe, dass ich Dozentin werde, nie gedacht, dass ich Unternehmerin werde, aber ich habe einfach gemerkt, boah, ich bin richtig gut da drin, Visionen zu bauen, mich zu fragen, was braucht das alles dafür, Menschen gesund irgendwie einzubinden, ich kann Dinge gut in Kontexte stellen und habe gemerkt, mir fällt es relativ leicht, und ökonomisch denken konnte ich auch, also ich kann auch ganz gut mit Zahlen, mit Excel-Tabellen. Und dann habe ich gemerkt, so mir fällt das irgendwie leicht, beziehungsweise macht es total Spaß, ein wirtschaftliches Konstrukt zu bauen, in dem ja wir etwas herstellen, was sich dann selber trägt und dann vielleicht darüber hinaus es sogar auch noch wirkt. Ja, und als ich das alles gemerkt habe, habe ich gemerkt, irgendwie will ich dieses Produkt nehmen und daraus irgendwie mehr machen. Haben dann die Firma gegründet. Es war von Anfang klar, dass Carla nicht zu 100% reingeht, weil sie unbedingt auch in der ihr Rechtswissen nutzen wollte, um die Gesellschaft voranzubringen. Und ich bin aber 100% da richtig reingegangen. Ja, dann ist es einfach nach und nach entstanden. Hm. Aus einer unternehmerischen Haltung heraus haben wir ein Unternehmen gegründet.
Ja, cool. Ja, cool. Ja, ich habe mal auf der Seite vorbeigeguckt, sind richtig, richtig schöne, coole Sachen, die ihr da habt. Also auch gerade diese Idee, Kleidung zu haben, gerade bei Kindern, die halt nicht irgendwie nach 3 Monaten nicht mehr passt, ja, sondern die teilweise vermutlich 2, 3 Jahre getragen werden kann. Richtig cool.
Ja, und das war aber auch so wichtig, dass diese Kleidung mitwächst, weil wir auch da wieder wollten, also wir sind da wieder von so einem gesellschaftlichen Problem ausgegangen. Ne? Also erstmal viel zu viel Konsum, dann die Frage, wir möchten gern regionaler produzieren wegen Lieferketten, aber wer kann sich das dann leisten? Und deshalb war das Mitwachsende für uns tatsächlich total die Bedingung für dieses Produkt, weil erstens können unsere Kundinnen dadurch einfach Geld sparen, es können sich mehr Leute leisten. Also zusätzlich gibt es ja auch noch das solidarische Preismodell. Wir verschwenden viel weniger Ressourcen, also wächst der viel größer mit, also kaufe ich nicht 4 Teile, sondern 1. Also das Produkt ist daraus entstanden, dass uns diese Metaebene so klar war.
Ja.
Und wir haben nicht das Produkt entwickelt und darum herum unser Unternehmen, sondern wir haben eine Idee davon gehabt, was wir in die Welt bringen wollen, und das hat auf das Produkt eingewirkt, so, oder wirkt halt auch immer noch. Und ich würde auch heutzutage sagen, dass die Art, wie wir Optopoly führen, wie wir rangehen ans Produkt und dann alles auch austauschbar wäre im Produkt. Also es hätte nicht Kleidung werden müssen. Es war für uns aber ein total wichtiger Bereich, in dem wir wirken wollten.
Ja. Hast du vielleicht als abschließende Frage, hast du Pläne? Hast du gerade noch eine größere Vision? Gibt es da noch was, wohin die Reise weitergehen soll?
Ja, ich habe viele Pläne und Visionen.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe viele Pläne und Visionen, und gleichzeitig habe ich irgendwie total demütig durch auch viele Krisen, die im Außen jetzt auch waren, die natürlich auch darauf einwirken, wie man wirtschaftlich handeln kann, gelernt, diese Vision und Ziele Step für Step zu denken. Also ich habe immer so eine Riesenvision am Ende, wie zum Beispiel, dass meine Enkel Ökonomie richtig cool finden und deren Freundinnen vielleicht auch. Aber ich denke in realistischen Umsetzungssteps auch für mich und frage mich, was braucht es als nächstes, um wieder Wandel zu schaffen. Und ich möchte unbedingt, dass unser Unternehmen eigentlich ein Mittelstand von morgen wird. Ich möchte unbedingt das Unternehmen so skalieren, dass es in einer gewissen Art und Größe wirklich richtig Output hat und gleichzeitig gesund wirtschaftet. Also ich möchte zeigen, dass das geht, auch im Größeren. Und dass es auch eine wirklich positiv gedachte Art von Wachstum geben kann, die immer in sich so begrenzt ist, dass sie einfach nicht dumm weiter wächst, sag ich mal, sondern immer ein Ziel hat, was vorher bedacht wurde. Und ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, irgendwann auch an die Politik zu gehen. Also ich sehe mich schon irgendwann eigentlich als MdB im Bundestag sitzen. Ich hätte da total Lust drauf. Aber ich möchte vorher noch ein bisschen was aufbauen, um dann noch mehr die Praxis noch besser zu kennen. Aber ja, ich glaube, so einen wirklichen Mix aus Machen und Rahmenbedingungen beeinflussen, das ist eigentlich das, was ich machen will, weil ich glaube, es geht gar nicht anders. Sonst ist man immer frustriert, weil man macht und nicht weiterkommt. Oder man ist frustriert, weil man die ganze Zeit Rahmenbedingungen ändern will, aber gar nicht weiß, was die MacherInnen da brauchen. Genau.
Das wär's. Hammer. Schön. Ich danke dir, Nancy.
Ja, danke schön. Danke für deine Zeit.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.